Wie heißt du?
Laura Ludwig.
Was ist dein Job?
Sehr vielfältig, in vielen Projekten mit Sport und Menschen zu tun haben.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Franzbrötchen.
Alster oder Elbstrand?
Beides.
Mentale oder körperliche Stärke?
Beides.
Welche Sportart, außer natürlich deiner eigenen, möchtest du unbedingt bei Sommerspielen in Deutschland einmal live sehen?
100 Meter Sprintfinale.
Olympia in einem Wort.
Unglaublich faszinierend. Das sind zwei Worte, Entschuldigung.
Naja, faszinierend war doch so hinterhergesteckt, das lassen wir mal gelten. Wo hängen deine Olympiamedaillen zu Hause?
Das ist mir peinlich zu sagen, aber gerade zum Beispiel ist es in der Tasche, weil ich sie gestern erst wieder bei einer Veranstaltung mit hatte und gerne tatsächlich auch in einer Schule und durfte sie dort präsentieren.
Na gut, das ist ja super spannend, wahrscheinlich auch für die Schülerinnen und Schüler.
Unglaublich spannend.
Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Olympia in Deutschland, deinem Podcast rund um die deutsche Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele. Mein Name ist Ninia Lagrande und ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen zu unserer neuen Folge. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin. Ich spreche mit jemandem, die eine ganz besondere Verbindung zu Hamburg und dem Sport hat. Und zwar hat sie nicht nur eine besondere Verbindung zum Sport, sondern auch einige Medaillen zu Hause und hat Sportgeschichte geschrieben. Kein Wunder also, dass sie sich für die Olympiabewerbung in ihrer Stadt Hamburg einsetzt. Sie hat selbst an 5 Olympischen Spielen teilgenommen, war 2021 Fahnenträgerin und wurde 2016 in Rio mit ihrer Partnerin Kira Walkenhorst Olympiasiegerin im Beachvolleyball. Und das übrigens als erstes europäisches Frauenteam überhaupt. 2024 hat sie ihre aktive Karriere mit zahlreichen Titeln und Erfolgen beendet. Hamburg und der Sport lässt sie aber nicht los. Als Vizepräsidentin des HSV verantwortet sie heute mehr als 30 Sportarten, rund 9000 aktive Sportlerinnen und Sportler und 145.000 Vereinsmitglieder mit. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Laura Ludwig.
Hallo, ich freue mich auch, hier da zu sein.
Laura, nimm uns gerne mal ein bisschen mit in die Beachvolleyball-Welt. Wenn ich an Beachvolleyball denke, dann kommt mir natürlich vor allem Sonne, Sand, Partystimmung auf den Rängen in den Kopf. Unvergessen ist natürlich auch die spektakuläre Kulisse vor dem Eiffelturm bei den letzten Olympischen Spielen in Paris. Da durftest du auch spielen. Von außen wirkt dieser Sport oft leicht und sommerlich. Wie viel Party steckt denn tatsächlich im Beachvolleyball? Also was unterschätzen vielleicht auch Außenstehende an dieser Sportart?
Ja, ich glaube, das ist auch das Besondere an unserer Sportart, an Beachvolleyball, warum ich mich da auch verliebt habe, dass es so ein bisschen da die Balance zu finden, weil es natürlich ein bisschen anstrengender ist als das, was man sieht oder denkt. Vor allem, weil wir halt auch zurzeit auf dem Court sind, ohne Auswechselspieler. Wir müssen uns, Eigenverantwortung ist sehr groß geschrieben. Wir haben keinen Trainer, der an der Seite steht und uns sagt, wo es lang geht. Also wir sind wirklich da ganz allein auf uns gestellt und das ist manchmal so ein bisschen diese mentale Herausforderung, gerade bei den Olympischen Spielen, wenn du 4 Jahre darauf hinarbeitest, da wirklich den kühlen Kopf zu bewahren und zu funktionieren auch irgendwo. Und gerade mit dieser Megakulisse, du hast es angesprochen, in Paris war es einfach unglaublich, da kann ich mich an das erste Spiel gegen die Französinnen erinnern, dass wir ja dann auch 2-0 verloren haben.
Ja.
Und es war wirklich so, und dieser Übergang, unsere Zeit war, da war es noch hell und der Turm war noch nicht am Leuchten. Und dann in der Auszeit sitzen wir da und dann wird es so ein bisschen düserig dunkel und dann ist dann die Zeit, ich glaube um 19 Uhr geht der mal an, dann blinkt der los. Und da kriegt man die Emotion mit dieser Kulisse und mit dem Publikum und dass du gerade gegen die Französin eigentlich hinten liegst, kriegt das mal zusammen. Und das war schon herausfordernd, aber eine mega Erfahrung und ich möchte es nicht missen. Und zumal waren auch meine 2 Jungs auf der Bühne und auf der Tribüne und konnten das miterleben.
Cool. Wie bist du denn eigentlich zum Beachvolleyball gekommen?
Über Hallenvolleyball erst, würde ich sagen. Ich habe mit 8 Jahren Hallenvolleyball angefangen. Ich komme nicht aus einer Volleyballfamilie und bin aber zum Volleyball gekommen, weil die Halle sehr nah bei uns war. Ich habe 10 Minuten Fußweg gehabt und da wurde gerade eine Mädchenmannschaft gegründet im Volleyball. Mama hat gesagt, geh mal hin, die Sportart sieht ganz elegant aus. Und dann bin ich dann direkt vom ersten Tag an auch hängen geblieben, alleine durch die Mannschaft, durch die Mädels, durch den Trainer, der mega war. Ich hatte ihn 10 Jahre als Heimtrainer beim Köpenicker SC in Berlin. Und da habe ich mich in Volleyball verliebt. Und dann mit so 13 Jahren sind wir dann auch mit unserem Heimtrainer, der hat dann angefangen, Beachvolleyballtraining im Sommer zu geben, weil wir dann da die Sommerpause hatten und sind ins Schwimmbad, ich komme nicht mehr auf den Namen, aber in der Nähe, also in Köpenick irgendwo, und haben da jeden Tag trainiert in den Sommerferien. Also da war keine Ferien und kein Urlaub für mich und meine Familie angesagt. Ich bin zum Training gegangen. Und da habe ich dann angefangen, mich in Beachvolleyball zu verlieben, zu lernen, was das bedeutet, da zu zweit auf dem Feld zu stehen. Und genau, seitdem ich 13 bin, habe ich regelmäßig Beachvolleyball gespielt.
Aber wenn man dann in dem Alter freiwillig, sag mal, auf Ferien und Urlaub verzichtet, dann muss ja auch schon ordentlich Motivation bei dir dahinter gewesen sein, oder?
Ja, ich glaube, wir haben das als Familie auch so mitgetragen, dass wir das verbunden haben. Also wir sind dann auch in MacPom unterwegs gewesen, haben dort die Tour gespielt, ich und mit Freunden zu der Zeit noch. Und meine Eltern sind halt mitgekommen, wir haben da gezeltet. Mein Bruder musste halt auch immer mit, der wurde immer mitgeschleppt. Aber wir haben halt am Strand gezeltet oder da auf dem Campingplatz in der Nähe, sind morgens zusammen als Familie aufgestanden, haben gefrühstückt, dann bin ich Beachvolleyball spielen gegangen, wurde entweder angefeuert oder die sind spielen gegangen oder weiß ich, was sie da am Strand gemacht haben, meine Family. Und ich habe dann die 2 Tage durchgezogen und das war für mich halt auch ein, irgendwo ist ja auch Urlaub gewesen. In der Freizeit meinem Hobby nachzugehen, war für mich Urlaub wahrscheinlich. Das mit der Familie zusammen machen zu können, hat sich halt einfach mega angefühlt und richtig.
Du sprichst auf deinem Instagram-Profil und in deinem Buch darüber, dass du erst das richtige Mindset entwickeln musstest, um überhaupt so erfolgreich in deinem Sport zu werden. Mit Olympiagold, einem WM-Sieg, mehreren EM-Titeln und zahlreichen anderen Titeln hast du praktisch alles in deiner Sportart erreicht. Was war für dich der entscheidende Umschwung in deinem Mindset?
Also, da muss ich vorne anfangen, warum. Ich denke, ich hatte kein Mindset, weil mir sehr viel einfach gefallen ist, als ich angefangen habe mit Volleyball. Ich war gut am Ball, ich war irgendwo talentiert und bin immer gut mit meinen Mädels klargekommen, bin im Hallenvolleyball in der Jugend auch schnell dann Kapitänin und durfte die Mannschaft führen. Und das war alles relativ einfach irgendwie. Und da habe ich mich nicht damit beschäftigt, wie man dann halt auch eigentlich arbeitet, so richtig arbeitet. Natürlich war ich immer trainieren und habe auch Krafttraining da angefangen, habe irgendwann dann auch mal mentales Training angefangen. Aber so dieser richtige Klick hat halt gefehlt, dass ich wirklich bewusst alles mache, bewusst in die Tiefe gehe, bewusst in die Details, so dass ich wirklich einen nächsten Step machen kann, nicht nur gut zu sein und immer mal wieder oben zu landen und immer mal wieder eine Medaille auf der World Tour zu gewinnen, sondern auch wirklich konstant da oben zu sein, Kontrolle auf dem Feld zu haben, Kontrolle über mich zu haben, über meine Emotionen, also auch zu regulieren. Es geht mir auch nicht darum, da Emotionen irgendwie wegzuhalten oder runterzuhalten, sondern damit umzugehen. Gerade wenn es dann so mal die Crunch-Time an Spielen, um Crunch-Time geht oder halt auch um Höhepunkte, wo ich 2008 und 2012 bei den Olympischen Spielen in Peking und London habe ich für mich einfach vergeigt. Ich habe nicht funktioniert auf dem Feld und das hat mich gewurmt und genervt. Und da habe ich dann mit einem neuen Trainerteam und neue Philosophie für Training und das Verständnis für, an was man eigentlich arbeiten sollte und in welcher Tiefe, da hat es bei mir Klick gemacht nach 2012, weil ich unbedingt ganz oben sein wollte und ich wollte eine Medaille holen. Und ich muss sagen, da hatte ich die Vorbilder halt zum Glück gehabt mit Jonas und Julius, also Brink-Reckermann das Team, die in 2012 als erste Deutsche Gold geholt haben, gegen Brasilianer gewonnen, was in unserer Sportart ja unglaublich ist, wenn wir mal gegen BrasilianerInnen oder AmerikanerInnen gewinnen. Die haben für mich auf jeden Fall so diese Bereitschaft, auch an ein Ziel zu glauben, das so ganz weit weg und unerreichbar scheint, daran zu glauben. Und hätte ich sie vielleicht gar nicht erlebt, die beiden, also als Vorbilder gehabt, das ist ja das mega Interessante dann auch bei den Olympischen Spielen, dass die Vorbilder oder die Inspiration, die Motivation, die wir durch die Top-Athleten, durch die Idole, die für uns, wo wir heraufschauen, dass da auch ein Klick im Kopf passieren kann, dass man das selber vielleicht auch hinkriegen kann.
Ja. Das hat ja dann auch wirklich gut funktioniert. Du hast zusammen mit Kira Walkenhorst dann 2016 in Rio Gold gewonnen. Ihr seid damals für den Hamburger Sportverein aufgelaufen. Du hast heute auch noch zum HSV eine enge Bindung, allerdings nicht mehr im Sand, sondern neben dem Spielfeld. 2025 wurdest du zur Vizepräsidentin gewählt. Also statt mehrere Stunden Training am Tag begleitest du den Sport nun aus einer anderen Perspektive. Du hast am Anfang schon gesagt, das ist ein ganz vielfältiger Job. Nimm uns doch mal mit in einen typischen Arbeitstag von dir, falls es den überhaupt gibt.
Nee, ja, den ist ein typischer Arbeitstag. Ich wollte gerade schauen. Ich habe versucht zu graben in meinem Kopf, wie sowas regelmäßiges aussieht. Aber es ist, wie gesagt, sehr vielfältig. Erstmal ging es vor allem im ersten Jahr, den Verein wirklich kennenzulernen. Und der ist sehr komplex und sehr groß und sehr vielfältig. Vom Breitensport über Amateursport zum Spitzensport. Und mit 30 Sportabteilungen, die wir im e.V. haben. Und das ist extrem spannend gewesen, jetzt erstmal überhaupt den Verein, wie er funktioniert, alle kennenzulernen, alle Abteilungen auch reinzuschnuppern. Sehr überfordernd teilweise am Anfang, aber es war sehr, sehr spannend. Und ich lerne hier extrem viel, auch noch weiter dazu. Und ich glaube, es ist vor allem wichtig, mir wichtig, nach meiner Sportkarriere wollte ich immer mit Sport und Menschen und vor allem auch Kindern und Jugendlichen zu tun haben, und das darf ich hier ausleben. Also da wirklich mitzugestalten, in die Abteilung mitzugehen, zu schauen, wer welche Bedürfnisse gerade hat, in dem Level, wo die Abteilung steht, in der Sportart. Da bin ich, durfte ich auch, also was ich glaube ich gerade ganz gut kann, auch immer mal wieder, wenn ich in die Abteilung gehe, beziehungsweise in die Teams, in die Sportarten, darüber reden, was es wirklich bedeutet, wenn man in Spitzensport oder in den Mindset, was wir gerade besprochen haben, da einen Schlüssel, naja, Schlüssel ist schwierig, aber zumindest zum Nachdenken zu bringen. Und das ist, darf ich ja auch, und macht extrem viel Spaß. Aber vor allem geht es darum, viel mitzugestalten, den Menschen ein zweites Zuhause irgendwo zu geben und da, wo man sich wohlfühlt, wo die Gemeinschaft zusammenkommt und über den Sport halt extrem viel geprägt wird und gelernt wird.
Du bist die erste und damit auch einzige Frau im HSV-Präsidium. Ist das nochmal eine andere Perspektive, die du da reinbringen kannst?
Aber bestimmt. Also ist generell, ich denke, wir sind generell sehr divers aufgestellt. Mit Henrik, der ist jetzt, ist er 35 oder 36 schon? Mitte 30. Mit Michael, der schon ein bisschen älter ist. Ich sag jetzt mal nicht sein Alter, aber auf jeden Fall, der schon sehr, sehr lange auch hier mitgewirkt hat im Verein und schon die zweite Amtszeit ja im Präsidium hat. Und dann ich als neue gerade aus der Sportkarriere raus und auch als natürlich im weiblichen, mit weiblicher Perspektive. Ich glaube, da sind wir sehr konstruktiv und diskutieren sehr offen über Sachen, die einfach auch, wo man mal Fragen stellt, die halt vielleicht vorher nicht gefragt wurden oder so. Ich glaube, das macht uns auch im Präsidium einfach aus, da wir sehr breit aufgestellt sind.
Du hast gerade schon gesagt, du kommst quasi frisch als aktive Sportlerin in dieses Präsidium. Was hat sich oder wie hat sich dein Blick auf den Sport verändert, seitdem du eben nicht mehr als aktive Sportlerin dabei bist, sondern Strukturen auch von innen mitgestalten kannst?
Boah, ey, wie komplex so die Themen eigentlich sind. Also gerade wenn ich auch über, ich habe ja eher immer mit dem Verband zu tun gehabt und mit Verbänden und manchmal wie eingefahren dort in den Verbänden Sachen sind, die auch mal aufgebröselt werden dürfen und können. Aber was das halt manchmal auch für ein Kraftakt ist, da eigentlich in die Tiefe zu gehen, in die Details, und weil es halt so komplex und vielfältig ist. Aber das ist cool, dass ich da jetzt endlich mal einen Blick drauf werfen darf und kann und da auch die Kapazität für habe. Ich muss sagen, als Sportlerin habe ich leider mich viel zu wenig mit der Tiefe da beschäftigt, und das ärgert mich jetzt auch, weil ich mich dann einfach zu, also was heißt zu sehr, es war richtig an der Stelle, mich da auf meinen Sport zu fokussieren, und das hat einfach anscheinend schon so viel Kapazität genommen, dass ich da sehr bei mir war, in meinem Team und wie wir vorwärts kommen. Da jetzt einfach mehr Wissen zu haben, mehr in die Gespräche gehen zu können und zu wissen, wo man nachhakt oder wo man nachfragt, was alles überhaupt aber auch möglich ist. Weil jetzt beim HSV habe ich auch gesehen, es ist unglaublich, was hier schon geschaffen wurde und welcher Zusammenhalt ja auch mit der Komplexität dahinter ist, ist schon enorm.
Jetzt warst du bei 5 Olympischen Spielen als Athletin dabei und immer, wenn ich hier mit Leuten spreche, die bei den Olympischen oder Paralympischen Spielen waren, dann sprechen die von einer ganz besonderen olympischen Atmosphäre. Was macht diese besondere Atmosphäre für dich aus und wie unterscheidet sie sich vielleicht auch von Welt- oder Europameisterschaften?
Boah, das ist immer so schwer zu beschreiben, weil man muss es einfach erleben. Es ist ein Muss, es ist, oder ich wünsche es allen, dass sie es mal erleben dürfen, weil es schon eine einzigartige Atmosphäre ist, die sich dann auch über die Stadt halt, in der dann die Olympischen Spiele sind, mit der von der Stimmung und von der Euphorie und obwohl es ja irgendwo wegen Competition ist und Konkurrenzverhalten auch ist, hat es trotzdem einen schönen Flair und sehr. Ja, die Euphorie überstrahlt einfach alles. Über den Sport, über die Menschen, das Zusammenkommen und gerade so in der Vielfalt, wo man zusammenkommt, die ganze Welt kommt zusammen, um seinem Team, seinen SportlerInnen zu unterstützen. Und das ist schon was Besonderes. Und ich hatte in Paris Glück oder Pech, also ich bin sportlich ja nicht so erfolgreich da gewesen und eher enttäuschend, was die Spiele anging, konnte ich aber halt die Zeit benutzen, um wirklich die Stadt aufzusaugen in Paris mit den Olympischen Spielen, auch mal von der anderen Seite als sportbegeisterte Mami mit ihrer Familie, die dann halt versucht hat, alles aufzusaugen und auf alles und alles mitzuerleben. Und das war schon echt besonders. Wir sind durch die Parks mit dem Public Viewing, haben Sportarten ausprobiert und das war sehr besonders, da auch meine Kinder zu sehen, wie sehr sie es gefeiert haben, wie sehr sie die diese positive Stimmung einfach aufgesaugt haben und vor allem auch Sportarten gesehen haben, die, mit denen sie normalerweise vielleicht gar nicht in Berührung gekommen wären und danach noch wochenlang von geredet haben, beziehungsweise nachgemacht haben. Also ich erzähle immer gerne auch von den Winterspielen jetzt in Italien. Wir waren nicht da, aber am Fernsehen haben wir uns das sehr viel angeschaut. Und sie machen jetzt noch die Skeleton, also vorgestern oder ja in den letzten Tagen musste ich noch diesen Startton vom Skeleton nachmachen, damit sie auf ihrem Skateboard durchs Haus rollen können und Skeleton nachgemacht haben. Also das ist schon eine besondere Inspiration, die Kinder und Jugendlichen, aber wir auch Erwachsenen kriegen. Also ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich im Stadion oder bei einem Wettkampf dabei bin und natürlich auch irgendwo einen persönlichen Bezug habe. Und das würden wir dann hier in Deutschland haben. Wir haben dann, wenn ich jetzt auf die Athletensicht gucke, haben dann einfach den erweiterten Spieler, Spielerinnen auf dem Feld mit dem Publikum, die einen nach vorne pushen könnten.
Wenn ihr so viel in Paris auch gesehen habt, gibt's was sich Deutschland vielleicht auch abgucken kann von Paris, wenn die Olympischen Spiele hier stattfinden würden?
Also so wie ich das mitgekriegt habe, hat ja Paris auch ein bisschen was von unserem Konzept aus Hamburg von 2015 abgeguckt. Also so habe ich da ein paar Geschichten gehört, so wie mit dem auf dem Wasser, die Eröffnungsfeier und so.
Ja.
Aber ich glaube, in Paris hat man gesehen, wie moderne, nachhaltige Olympische Spiele in die Stadt integriert werden können. Und ich glaube, da hat Hamburg sehr genau hingeguckt und Hamburg hat auch einen sehr guten Kontakt mit Paris. So wie ich das verstanden habe, haben sie sich da auch immer wieder den Gesprächspartner gesucht, um wirklich da in die Details, in die Fakten zu gehen, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und da hat Paris schon sehr vieles richtig gemacht, auch mit Gegenwind bestimmt und auch bestimmt mit Sachen, die nicht ganz perfekt gelaufen ist, aber in der heutigen Welt, was läuft auch perfekt. Aber im Großen und Ganzen waren das einfach Megaspiele, wo Paris gezeigt hat, dass es geht.
Jetzt hast du von deinen Kindern gesprochen. Ich habe selber auch einen 9-jährigen Sohn, bei dem das ganz genauso ist, wenn wir hier Sport gucken, dass er das dann nachmachen muss oder zum Beispiel mit Tischtennis angefangen hat, nachdem er das bei Olympia gesehen hat. Was für Auswirkungen könnte das dann auch für Kinder und Jugendliche in Deutschland haben, wenn hier die Spiele stattfinden würden?
Große Auswirkungen, sehr wahrscheinlich. Also die Vorstellung, einfach mit dem Bild meine Jungs bei den Olympischen Spielen zu sehen und jetzt mit der Vorstellung, dass in der Stadt hier so eine positive Euphorie durch die Olympischen Spiele hervorgerufen wird und die Sportarten einfach live mitgekriegt werden können, auch wenn es nicht live im Stadion ist, aber Public Viewing und durch das Zusammenkommen durch die Menschen wird, glaube ich, da werden sehr viele Emotionen hochgesprudelt, glaube ich, die in jedem Kopf, ob Kind oder Erwachsenen, bleiben. Und gerade bei den Kindern, die werden ja dadurch auch geprägt durch die Erinnerungen, durch die Momente, die sie erlebt haben, die sie live mitbekommen haben. Und ich glaube schon, dass das ein riesen Push alleine, dass wir in dieser Bewerbungen stecken, auch für alle Städte jetzt in Deutschland, dass wir mehr über Sport reden, mehr über das, was Sport für die Gesellschaft bringt. Das ist schon ein Riesen-Push für Kinder, Next Olympic Generation. Und ja, deswegen würde ich sagen, machen wir alles richtig, dass wir da auch irgendwo in die Konkurrenz in Deutschland gehen. Am Anfang habe ich so gedacht, oh, ist so ein bisschen schade eigentlich, dass wir uns nicht direkt so als Deutschland präsentieren, aber irgendwie ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir da das Beste versuchen rauszuholen und uns wirklich mit dem Thema beschäftigen, was wichtig ist.
Für einige Kinder könnten das ja dann quasi auch die ersten Olympischen, Paralympischen Spiele sein, bei denen sie als AthletInnen dabei sind. Die Spiele 2008 in Peking waren deine ersten Spiele. Wie war das damals für dich, als dir klar wurde, ich bin bei Olympia dabei?
Also erstmal konnte ich es mir nicht vorstellen. Also wir haben uns qualifiziert 2007. Also im Beachvolleyball ist es so, dass du 2 Jahre Zeit hast, dich auf der World Tour die Punkte zu sammeln und dann mit den bestimmten Punkten unter den Top 2 Teams in deinem Land sein muss, damit du zu den Olympischen Spielen kannst. Und wir haben uns relativ überraschend qualifiziert auch. Also man hatte mit uns nicht so richtig gerechnet. Und wir haben auch eigentlich eher mit dem nächsten Zyklus, Olympia-Zyklus, gerechnet, dass wir uns da qualifizieren. Deswegen war es so am Anfang ein bisschen, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Was ist das nochmal? Und dann dort anzukommen, ich glaube, ich war extrem überfordert von meinen Emotionen, von den Hormonen, die bei mir im Körper gesprüht sind. Also wenn ich an Adrenalin denke oder wenn ich daran denke, durch Olympische Dorf zu gehen oder in der Dining Hall zu sitzen und die ganzen Athleten zu sehen, die ja rechts und links an einem vorbeigehen, mit wem du dann auch Essen holst, mit wem du dann nebeneinander stehst. Wenn ich jetzt alleine in London, weiß ich noch ganz genau, wo ich da gerade am Essen war und am Quatschen, und hinter uns ist auf einmal eine Riesentraube entstanden, weil dann halt Nadal da frühstücken war und der konnte dann leider nicht mehr so in Ruhe frühstücken, weil natürlich alle auf ihn gesprungen sind. Aber allein nur an mir vorbeilaufen zu sehen, war schon extrem cool. Und auch in Peking, Dirk Nowitzki als Fahnenträger vor einem und hat die deutschen Athleten ins Stadion bei der Eröffnungsfeier geführt. Das war ein mega eine super Erinnerung, einfach ein Idol vor sich zu haben, der uns da auch irgendwie mit uns zusammen das erlebt. Dirk kennt man normalerweise nur aus dem Fernsehen zu der Zeit. Und jetzt steht er auf einmal vor einem und wir gehen zusammen unser Ziel an. Und das war schon eine coole Erfahrung.
Es ist so witzig, weil jeder Athlet, jede Athletin, die hier bei uns im Podcast ist, wenn man mit denen über die Olympischen und Paralympischen Spiele spricht, sprechen die immer von der Dining Hall oder Mensa oder so. Immer. Das scheint irgendwie so was Besonderes zu sein, dass ich mir denke, ich werde nie bei Olympischen Spielen dabei sein, aber ich möchte einmal in diese Dining Hall, weil das für alle sagen, boah, da sind die richtig großen Leute, obwohl ihr ja selber alle so super erfolgreiche Sportlerinnen seid. Und das scheint aber wirklich was zu sein, was total hängen bleibt.
Ja, ist auch. Also ich bin da auch, sagen wir so, bei den ersten beiden Olympischen Spielen war es noch so, dass ich eigentlich nur in der Dining Hall auch abgehangen bin, weil ich das so cool fand, mit allen Athleten zu sprechen, aus allen Sportarten, aus allen Nationen mitzuerleben, wie sie gerade das hier fühlen, wie sie hergekommen sind, wie sie sich qualifiziert haben. Das sind einfach super spannende Geschichten. Und ich habe da auch oft gesessen und wir haben dann ein Ratespiel draus gemacht, welche Sportart der oder diejenige macht, die an uns vorbeiläuft mit ihrem Essen. und weil man das von der Körperstatur auch erkennen könnte.
Ja.
Und die Länder erkennt man, aus welchen Ländern sie kommen, weil wir natürlich in unseren Nationaloutfits unterwegs sind. Und ja, also Dining Hall, ja, ist ein Muss, kann aber leider nicht jeder erleben.
Ja, Gut, für uns bleiben dann ja viele andere Gänsehautmomente. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr in Paris, da hat Hunter Woodhull bei den Paralympischen Spielen Gold über 400 Meter geholt und ist dann seiner Frau Tara Davis Woodhull in die Arme gefallen, die vorher bei den Olympischen Spielen im Weitsprung Gold gewonnen hatte. Und das war für mich, die selber kleinwüchsig ist und aber eben auch sehr sportbegeistert, so eine Verbindung von Olympisch und Paralympischen Spielen in dieser Ehe und beide gewinnen Gold, da habe ich wirklich geheult wie ein Schlosshund. So.
Glaube ich.
Wenn du an euren Erfolg in Rio zurückdenkst, als ihr Gold gewonnen habt, was war so das erste Bild oder Gefühl, das dir in dem Moment in den Kopf gekommen ist?
Ich erzähle immer ganz gerne, also mein allererster Gedanke, wo die Brasilianerin den Ball ins Ausgeschlagen hat und das bedeutet hat, dass wir jetzt Gold gewonnen haben. mein Gedanke war, wie, wir haben jetzt Gold? Das war jetzt aber einfach. Das ging. warum war ich denn vorher so nervös? Nein, aber also es war natürlich in der Euphorie und in der Freude, denkt man so, krass, Alter, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben jetzt diese Goldmedaille, wo ich 12 Jahre einfach für gearbeitet habe. 12 Jahre. Ja. Eigentlich auch die ersten 8 Jahre gedacht habe, ich das kriege, werde ich nie hinkriegen. Klar habe ich davon geträumt, aber ob ich wirklich so ganz tief gedacht habe, ich werde sie irgendwann mal umhängen, weiß ich nicht. Aber genau, dann, als wir zum Podium geführt worden sind und zwischen Amerika und Brasilien standen und dann die Goldmedaille um den Hals bekommen haben, ist mir schon nochmal aufgefallen, was heißt, ist mir aufgefallen, mir ist bewusst geworden, was wir eigentlich dafür wirklich gearbeitet haben, was wir zusammen geschaffen haben, ich und Kira auch erarbeiten mussten, dass wir uns so mega gut auf dem Feld verstehen, blind verstehen, auch das Turnier über, mit allen Nervositäten und allen Zieperleien vielleicht, die man mal am Körper hatten, trotzdem da so gut zu funktionieren, dass wir im Finale dann auch, performen und auch sehr gut performen mit dem Publikum, mit dem brasilianischen Publikum, was gegen dich gebuht und gegen dich gepfiffen hat. Was ich aber, das will ich gar nicht so negativ hier eigentlich sagen, das ist eine Art von Anfeuerung, Unterstützung deren Team gegenüber und das muss man, glaube ich, so ein bisschen abhaken, dass sie da, dass man da ganz gut bearbeitet wird im Finale, aber irgendwie hat man trotzdem den Respekt miterlebt von den BrasilianerInnen, das Publikum. Die haben uns danach mitgefeiert sogar. Also das war ein cooles Gefühl, da auch von den BrasilianerInnen so ein unterstützende Form von Respekt zu kriegen. Und auf welchen Punkt wollte ich eigentlich kommen? Warum haben wir über... Ach genau, weil ich wollte noch sagen dazu, das Turnier für mich von der Nervosität lief halt eigentlich ganz gut. Aber ich habe vor dem Finale war ich extrem nervös. Also ich war so nervös wie schon lange nicht mehr, weil ich dann, man kann ja diese Goldmedaille dann greifen, sie ist so nah. Ja. Und ich glaube, ich habe ganz viele Bälle im Warm-up ins Netz geschlagen und mein Trainer hat dann nur gesagt, hat mich rausgenommen und gesagt, jetzt atme mal, Laura. Und aber dadurch, dass wir diese Arbeit mit dem Team vor allem, also das Team ums Team, die haben uns dahin geführt, die haben uns immer wieder auf den Weg gebracht, dass wir schauen, wie wir an unserer mentalen Stärke arbeiten, wie wir körperlich perfekt einfach dort funktionieren können in diesen 2 Wochen. Und ohne dieses Team hätten wir das gar nicht geschafft. Und das ist ganz wichtig nochmal zu sagen, dass immer wir Athleten, immer Trainer, Co-Trainer, Psychologen, Physiotherapie, Ärzte, die immer da drum sind, um uns wirklich da perfekt vorzubereiten und zu begleiten.
Dann durftest du 2021 zusammen mit Patrick Hausting bei den Spielen in Tokio die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen. Das ist ja eine ganz besondere Ehre. Wie und wann hast du davon erfahren und wie hast du dich gefühlt, als du dann mit Patrick und der Fahne das Stadion betreten hast?
Ja, es war natürlich eine immense Ehrung. Also wirklich eine Ehre für mich, dort die Fahne tragen zu dürfen. Ich habe ja gerade schon von Dirk Nowitzki erzählt, was das für mich für eine Bedeutung war, dass er vor mir da stand und jetzt selber die Fahne tragen zu dürfen mit dem Team D hinter allem. Gerade so auch in der Zeit, das waren die Corona-Geisterspiele in Tokio, in Japan. Und ich weiß noch, wie ich im Bus vom Training zurückgesessen habe und Wir wurden ja da sehr oft getestet. Jeden Tag mussten wir auch unser Speichel abgeben und weiß nicht, was alles aus unserem Gesicht wir an Liquids rausgeben mussten. Aber genau, dass wir da auf jeden Fall in der sicheren Seite sind, dass wir da kein Corona in dieses Dorf bringen. Und ich wurde halt angerufen. Bestimmt 3-4 abwesende Anrufe habe ich von meinem Arzt auf meinem Handy gehabt. Und ich habe Nachrichten, ruf mich sofort zurück und so. Und ich nur schon so, oh mein Gott, scheiße, es ist irgendwas mit dem Test. Irgendwas, also weißt du, irgendwas ist da, läuft schief. Und dann habe ich ihn angerufen. Und dann hat er mir nur so gesagt, ja, du kommst bitte, wenn du hierher kommst, sofort ins Büro im Olympischen Dorf in dem deutschen Haus. Also sofort zum DOSB.
Ich so, oh das klingt Gott. Ja wie zum Schulrektor.
So. Ohne Witz. Und er war aber selber so aufgeregt, dass er gar nicht gemerkt hat, was er damit angerichtet hat. Und er war halt einfach so positiv gestimmt, dass er auch er mir die Nachricht so überbringen durfte, weil er halt gleichzeitig auch Delegationsleiter bei uns war. Und genau, und dann bin ich halt, ich so am Telefon, Michi, jetzt musst du mir aber sagen, was da gelaufen ist, was ist da, habe ich irgendwie was verbrochen oder muss ich raus oder muss ich in Quarantäne? Nein, jetzt bleib doch mal entspannt, komm einfach. Und ich sage, genau, wie soll ich denn jetzt entspannt bleiben? Ja, aber genau, dann auf dem Weg zum Büro hat er mir dann gesagt, dass die Wahl auf mich gefallen ist und dass ich die Fahne tragen darf. Und oh, das war im ersten Moment natürlich, mir sind die Tränen hochgekommen, weil natürlich ich vorher mit dem anderen Thema gerechnet habe und dann dieses positive Thema, dass ich wie mein Vorbild Dirk auch die Fahne tragen darf und dann auch mit Patrick zusammen. Wir waren ein mega Team, wir haben das sehr gut gemacht, finde ich. Und hinter uns, muss ich sagen, mit dem deutschen Team, aber auch noch zu spielen, wir haben dann, kurz bevor wir ins Stadion eingelaufen sind, haben sie angefangen, die deutsche Nationalhymne zu summen. Ich hatte Gänsehaut die ganze Zeit. Das war ein so cooles Gefühl und so ein Zusammenhalt war einfach nur besonders.
Jetzt, wir haben schon drüber gesprochen, möchte Deutschland sich auch um Olympische und Paralympische Spiele bewerben. Auch Hamburg hat als Bewerberstadt neben Berlin, München und Köln-Rhein-Ruhr ein Konzept erarbeitet. Eine mögliche Eröffnungsfeier 2036, 2040 oder 2044 in Hamburg soll, das hast du auch schon angeteasert, auf der Alster stattfinden. Schwimmende Bühnenelemente, ein 500 Meter langer Steg für die AthletInnen-Präsentation. Das ist nur eines der Highlights aus dem Hamburger Konzept. Ich stelle mir das sehr eindrucksvoll vor. Laura, was würde es dir bedeuten, bei solch einer Eröffnungsfeier auf der Alster in Hamburg dabei zu sein?
Also auch als Zuschauer unbedingt möchte ich dabei sein und möchte das erleben und auch vor allem von der anderen Seite mal als Nicht-Athletin all den tollen AthletInnen zuzujubeln und zu sehen, was sie jetzt da oder auch zu verstehen, was sie gerade wahrscheinlich fühlen und was sie gerade in ihren Erfahrungsschatz mit aufnehmen dürfen, würde ich sehr begrüßen, wenn das hier auf der Alster passiert und ich ja das hautnah miterleben darf.
Olympische und Paralympische Spiele werden ja oft auch mit Kosten und Risiken diskutiert. Was entgegnest du Menschen, die sich vor allem auf die Risiken der Spiele fokussieren?
Also in erster Linie ist es ja wichtig, dass wir über die Risiken auch sprechen, dass wir da kritisch auch hinterfragen, damit man sich wirklich über alles Gedanken macht und in alle Richtungen plant und vor allem auch alle Perspektiven sieht und alle, weil es einfach ein riesen Happening wird, ein riesen Event für die Stadt. Und ich glaube, dass es aber eher eine extrem positive Sache, mal wie ein Ziel auch zu haben in der schnelllebigen Zeit, wo auch vielleicht die negativen Nachrichten immer mal wieder überwiegen, dass man da ein Ziel hat, eine Vision vor Augen, wo man drauf hinarbeiten kann, wo man vor allem mit Sport, Menschen, Kinder, Jugend, wo eigentlich nur positive Fakten dafür sprechen, um da Impulse zu geben, um voranzukommen. Also gerade in unserer Stadt in Hamburg, wenn ich jetzt hier auch als HSV-Vizepräsidentin sprechen darf, wir wissen einfach, was das für einen Impulse geben könnte auch für die Vereine, für die Ausarbeitung oder beziehungsweise Sanierung von Sportstätten, für Neudenken für Sport, neue Sportarten, für Trendsportarten, für die Sportarten, die gerade da sind, nicht in Vergessenheit geraten, sondern eher nochmal einen Push kriegen, Impulse, damit die Kinder jetzt auch sehen, was alles möglich ist. Nicht nur am an der Spielkonsole oder am Fernsehen, sondern halt auch wirklich in Bewegung, in Gemeinschaft und vor allem, dass wir da immer wieder zusammenkommen. Das ist das Wichtigste, glaube ich, das Hab und Gut für Menschen, dass wir unter Menschen sind und voneinander lernen. Und wo geht das besser als im Sport? Und deswegen, ja, würde ich eher auf die emotionale Schiene eher immer gehen, weil ich die halt so erlebt habe und Sport hat mich halt einfach mein ganzes Leben geprägt und auch mein Umfeld und deswegen würde ich da eher mal emotional auf jeden Fall reagieren.
Jetzt hast du schon ganz viele Argumente genannt. Noch bis zum 31. Mai sind alle wahlberechtigten Hamburgerinnen und Hamburger dazu aufgerufen, sich am Bürgerreferendum zu beteiligen. Die Menschen in München und NRW haben bereits mit rund 66% für Olympische und Paralympische Spiele gestimmt. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung letzte Woche ebenfalls für eine Olympiabewerbung der Hauptstadt gestimmt, auch mit 66%. Ich gehe schwer davon aus, dass ihr oder dass du bereits mit Ja gestimmt hast oder es am Sonntag noch tun wirst. Was möchtest du den Hamburgerinnen und Hamburgern mitgeben, die sich noch nicht ganz sicher sind, wo sie ihr Kreuz setzen sollen?
Ich glaube, ganz wichtig wäre es, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise nicht nur dran vorbeizulaufen. Ich sehe auch, die ganze Stadt ist plakatiert mit den Wahlplakaten und beziehungsweise man kann es eigentlich nicht übersehen, weil es einfach ein Thema ist, was extrem wichtig ist. Man sieht, wie wichtig es der Stadt ist, für Deutschland ist. Man sieht durch die positiven Abstimmungen in den anderen Städten schon, dass es nicht falsch sein kann, darüber nachzudenken und beziehungsweise dort eher in die Richtung zu gehen, dass man dann Push geben kann. Wir sollten da auch Vertrauen in uns Deutsche, in unser Land haben, dass wir das schaffen, dass wir das machen können. Und natürlich auch immer mit einem kritischen Blick, aber ich würde sagen, beschäftigt euch mit dem Thema, was es einfach für einen selber auch bringt. Für jeder, der Kinder oder Enkelkinder hat, alleine deswegen ist es, glaube ich, schon ein positiver Gedanke, der da kommen muss, dass das was ist, wofür wir kämpfen sollten.
Jetzt sind wir schon kurz vor Ende der Folge angekommen. Bevor ich dich aber verabschiede, habe ich noch eine Bitte. Bei uns ist es mittlerweile Tradition, dass alle Gäste einen Song auf unserer Playlist ergänzen dürfen.
Oh mein
Gott. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die ist inzwischen auch schon ganz schön lang und wild gemixt. Du konntest große Erfolge bei Olympia feiern. Welcher Song darf auf deiner Party-Playlist nicht fehlen?
Oh, ich bin da so schlecht drin. Ich höre eher als... Und die Frage, die graut mir, aber ich höre sehr, sehr gerne Musik. Ich höre vor allem sehr gerne viele verschiedene Musikrichtungen. Und ich lasse mich immer sehr gerne von Melodien mitnehmen und mitreißen, tanze auch sehr gerne. Das Feiern nach dem Sieg nehme ich auch immer gerne mit dem Tanz in Kauf. Und bin super schlecht mit Titeln und den Sängern und Sängerinnen, den Namen. Mir fällt aber von Robbie Williams, wie heißt der Song? Angel, ne? Ist das?
Ja.
Also ich muss sagen, wir haben hier Robbie im Rotenbaumstadion 2015 oder 16 habe ich mit Kira hier vor den Olympischen Spielen noch ein ganz wichtiges Turnier gewonnen und das zu Hause vor heimischem Publikum. Also das nochmal für den Hinterblick, dass ein heimisches Publikum einfach jemanden nach vorne pushen kann. Und wir haben ein ganz wichtiges Turnier gewonnen und dieses Lied wurde gespielt. Es war dunkel, alle haben ihr Handy rausgeholt und wir haben dann einfach unseren Sieg gefeiert mit den Menschen zusammen und das war dann zu dem Song und der ist auf jeden Fall in meinem Kopf hängen geblieben. Das wahrscheinlich auch bei vielen anderen Athleten und Athletinnen und Menschen überhaupt auch.
Dann kommt er mit auf unsere Liste und
gibt's noch nicht auf der Liste?
Oder ich glaube, den gibt's noch nicht. Und ich darf auch noch einen Song ergänzen für eine Siegesfeier. Und ich habe ja immer ein bisschen mehr Zeit in der Vorbereitung, mich für einen zu entscheiden. Ich habe mir jetzt ausgesucht von Sia, Unstoppable.
Finde ich gut.
Ich glaube so. Ja, das passt, glaube ich, ganz gut.
Kenne ich nicht, aber Unstoppable ist immer gut.
Hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist dieses I'm Unstoppable.
Ah, mega.
Ja, genau.
Siehst du, wie schlecht ich bin im Namen und Titeln und dann musst du nur einmal singen, die Melodie mir geben und dann bin ich dabei.
Und das war sie schon wieder, unsere 18. Folge von Olympia in Deutschland. Vielen Dank, Laura, für deine Zeit und dass du zu Gast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Danke.
Ich danke dir auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir über so ein tolles Thema sprechen können.
Ja, mit großer Spannung werden wir alle diesen Sonntag auf das Wahlergebnis aus Hamburg warten. Hier also auch nochmal ein letztes Mal ein Aufruf an alle Hamburgerinnen und Hamburger. Nutzt euer Wahlrecht, stimmt noch bis zum 31. Mai ab. Geht dafür am besten ins Wahllokal, dann kommt eure Ja-Stimme noch sicher an. Beim nächsten Mal blicken wir dann auf das Ergebnis. Schön, dass ihr rein und zugehört habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.